Reptilien-Auffangstation München, der Podcast. Hallo, schön, dass ihr zur 9. Folge von Wissen schützt Tiere, dem Podcast der Auffangstation für Reptilien in München dabei seid. Ich bin Manuela Bauer und führe euch als Host durch unser heutiges Thema, das wir aus aktuellem Anlass geändert bzw. vorgezogen haben. Und zwar heißt es gefährlich nah über riskantes Handling mit Schlangen. Darüber spreche ich mit dem Leiter der Auffangstation für Reptilien in München, Dr. Markus Bauer.
Hi.
In der letzten Folge, da hatten wir die vermeintlich gefährlichen Sommerlochtiere, die regelmäßig in irgendwelchen Baggerseen gesichtet werden. Meist kommt es aber nicht zu Zwischenfällen bei der Begegnung mit Menschen. In der Privathaltung kommt es, wenn zum Glück auch selten vor, dass durch falsches Handling zu Unfällen kommt. Gerade gab es in Kaiserslautern einen Fall, bei dem ein Mann von einer Klapperschlange ins Gesicht gebissen wurde. Was ist da genau passiert, Markus?
Ja, was genau passiert ist, weiß niemand. Also Fakt ist, ein junger Mensch ist von einer relativ großen Klapperschlange ins Gesicht gebissen worden und war also wirklich auch mit schweren Vergiftungssymptomen betroffen. Soweit ich weiß, lag er eine ganze Zeit im Koma. Und wenn ich mir jetzt ausmale, was passiert, wenn eine Klapperschlange an Menschen beißt. Dieses Gift, das die haben, macht unglaublich schwere Gewebeschäden. Das heißt, es kommt zu einer wahnsinnigen Schwellung. Es tut sehr, sehr weh und es zerstört über Wochen Gewebe.
Das heißt, im Gesicht bei dem Mann jetzt.
Ja, das heißt, es ist halt schon zu befürchten, dass, weil auch das Antiserum an der Bissstelle nichts hilft, also wenn es da geschwollen ist, wenn der Gewebe abstirbt, hilft das Antiserum nichts, dass da die eine oder andere Transplantation vielleicht ansteht oder dass dieser Mensch einfach für den Rest seines Lebens behindert ist und schwer entstellt ist und er hätte fast sein Leben verloren.
Ja, das war ja auch ein Wettlauf gegen die Zeit, weil die hatten ja in Kaiserslautern kein Gegengift, ne? Da musste ein Hubschrauber sogar nach München fliegen.
Ja, nicht ganz. Das Antiserum war vermutlich wegen der Reptilienauffangstation in München gelagert und musste dann aus Witterungsgründen erstmal über die Autobahn transportiert werden und dann mit dem Hubschrauber von Stuttgart nach Kaiserslautern. Das ist aber normales Vorgehen, dass eben nicht überall alle Antiseren gelagert sind, weil man normalerweise mit dem Hubschrauber innerhalb Deutschlands die Distanzen sehr gut überwinden kann und auch in einer guten Zeit überwinden kann.
Ich wollte gerade fragen, ich meine, wie lange brauchst du von, weiß nicht, wo die dann losgestartet sind, bis nach Kaiserslautern, aber da vergehen doch bestimmt eine Stunde, schätze ich mal, bis das dann vom rechts der Isar ins Auto und dann zu dem Hubschrauberplatz und so weiter. Ist das denn überhaupt ausreichend? Wie schnell muss man das denn verabreichen?
Ja, das ist schon ausreichend. Also man darf sich, glaube ich, ein Giftschlangenbiss nicht so vorstellen, zumindest nicht bei allen Arten, das muss man einschränken, dass man gebissen wird, wird blass und fällt um. Also nicht wie im schlechten Cowboy-Film, sondern im Grunde kann man davon ausgehen, bis das Gift im Blutkreislauf ankommt, vergeht schon eine gewisse Zeit. Aber in der Zeit richtet es halt Verheerungen an der Bissstelle an. Aber sterben tue ich erst, wenn es im Blutkreislauf ist und lebensnotwendige Organe angreift, was bei Klapperschlange eben zum Beispiel das Herz wäre. Oder es macht die Blutgefäße kaputt und es sickert überall Blut aus den Gefäßen.
Der verblutet das, dann innerlich eigentlich? Oder wie?
Ja, beim Klapperschlangenbiss nicht zwingend. Also da stirbt man eher am Herz-Kreislauf-Versagen. Aber da sind Blutungen dabei, da sind wahnsinnige Schwellungen dabei. Und es gehen eben Gewebe kaputt. Und das ist mit der Grund, warum ich mir sage, ich möchte nicht mal von einer wenig giftigen, gibt es auch, Klapperschlange gebissen werden, weil der Biss muss verheerend sein. Mhm. Also vom Schmerz und von den Folgen an der Bissstelle. Nur um es zu illustrieren, ein Freund von mir hat dadurch seine komplette Unterschenkelmuskulatur verloren und musste Muskulatur transplantiert kriegen und ist jetzt gehbehindert.
Neben den verheerenden gesundheitlichen Folgen, so ein Einsatz ist jetzt auch nicht kostengünstig. Wer zahlt denn sowas dann im Endeffekt?
Wir alle. Im Grunde, wenn da ein Hubschrauber also im medizinischen Notfall muss, das zahlt der Steuerzahler. Auch das Antivenin zahlen zumindest alle Giftschlangenhalter, die im Serumdepot Deutschland Mitglied sind, weil mit unseren Mitgliedsbeiträgen, die hoch sind, zu Recht hoch sind, finanzieren wir den Ankauf und die Lagerung dieser Antiseren.
Wenn jetzt aber so ein Halter, ich sage jetzt mal von meiner Logik aus, einen Fehler gemacht hat, ja, müsste er nicht da mit einer Haftpflichtversicherung eigentlich eher zugange sein?
Also es hängt ganz stark vom Bundesland ab, wo du lebst. In Bayern ist eine Haftpflichtversicherung zwingend. In Baden-Württemberg gibt es gar keine Regelungen, außer in zwei Städten. Da ist gar nichts verpflichtend. Und in Rheinland-Pfalz, wo der Unfall passiert ist, auch nicht. Mhm. Und im Grunde soll es ja jetzt nicht drauf ankommen, wer das zahlt. Das wird ja auf viele umgelegt nach dem altbewährten Versicherungsprinzip. Aber solche Unfälle tragen dazu bei, dass zum Teil Schnellschussgesetze verabschiedet werden. Es trägt dazu bei, dass die Haltung dieser Tiere in Verruf kommt und immer noch negativer gesehen wird. Es kommt aber vor allem auch dazu, dass Menschen, die so Tiere pflegen, ob sie es gut machen oder nicht, und die meisten, die ich kenne, machen es hervorragend, alle in Verruf kommen. Die haben alle irgendwo immer mehr den Nimbus, dass das durchgeknallte Idioten sind, die es für ihr Ego brauchen, die ihre was weiß ich, ihre Minderwertigkeitskomplexe mit den Tieren vielleicht hochpushen. Solche Menschen gibt's, habe ich auch schon kennengelernt. Aber das ist die absolute Minorität. Und das zeigt sich aber auch darin, dass ja, wenn man sich die Unfallstatistiken der letzten 30, 40 Jahre anguckt, dass extrem wenige Unfälle mit den Tieren passieren bei sachkundigen Haltern, die vernünftig mit diesen Tieren umgehen. Und das sollte man schon im Kopf haben. Aber solche Einzelfälle sind quasi die tickende Zeitbombe, die immer wieder hochgeht, und der Halter gibt sich auch alle Mühe, ein schlechtes Licht auf jeden Giftschlangenhalter in Deutschland zu werfen.
Ich wollte gerade nochmal auf den Fall unbedingt zurückkommen. Also der, den es getroffen hat sozusagen, das war ein Kumpel von dem eigentlichen Halter. Und der eigentliche Halter, da hast du mir ein paar interessante Links geschickt, Videolinks, die mich schon entsetzt haben, muss ich sagen, weil das ist genau so einer, wie du gerade erwähnt hast, einer, der anscheinend so ein bisschen auch ein Ego-Problem hat, der sich als King dort darstellt und Freehandling mit Klapperschlangen praktiziert. Also da kriegt man schon mal ein bisschen Gänsehaut, ehrlich gesagt. Ja,
ja, ich meine, Freehandling ist ein wahnsinnig umstrittenes Thema, weil du einfach nichts mehr hast zwischen dir und der Schlange. Das heißt nicht zwingend, dass das immer schiefgehen muss und dass da die Gefahr zwingend immer größer ist. Aber ich habe halt keinerlei Schutz mehr. Und wir zeigen das in unserem Kurs auch, dass das, was ich mit dem Schlangenhaken kann, also zum Beispiel eine Kobra anheben, kann ich theoretisch mit der Hand auch. Aber wie blöd muss ich denn sein, wenn ich mich schützen kann und ich tue es nicht? Und wir lehnen Freehandling total ab. Das zumindest sollte es nicht nach außen getragen werden. Also verstehe mich nicht falsch, was du in deinem Wohnzimmer machst, ist deine Sache. Sobald aber ein Dritter dabei betroffen ist, ist es nicht mehr deine Sache. Ich will jetzt nicht behaupten, ich wüsste, die hätten free gehandelt. Ich
die
weiß aber,
ja, dass sie einen Schlangenhaken benutzt haben.
Ich weiß aber, dass dieser Halter sich damit brüstet, mit Video belegen, dass er seine Tiere einfach so in die Hand nimmt. Er ist selber schon mal gebissen worden, gibt es ein Video, wo er das erzählt. Allerdings von einer Bambusotter oder was auch immer, also was nicht ganz so schlimm ist. Na, harmlos würde ich auch nicht sagen, aber nicht ganz so schlimm. Und man muss halt einfach damit rechnen, selbst das bravste Tier, das das gelernt hat und das vielleicht das toleriert, hat irgendwann mal einen schlechten Tag, es erschrickt, es hat Schmerzen, es hat Angst und schon beißt es zu. Und wenn ich mir halt diesen Fall angucke, wir haben den intern einfach diskutiert, auch mit den Tierpflegern, weil die erste Variante des Unfallhergangs war ja, die Schlange ist rausgenommen worden aus dem Terrarium nachts, was schon mal blöd ist, weil da sind die Tiere völlig anders drauf als am Tag. Sie sind im Gegensatz zu uns nicht eingeschränkt, einen Feind zu treffen. Wir sehen nachts schlechter. Und das Tier sei angeblich mit zwei Haken gehandelt worden. So, jetzt gibt's wenig Möglichkeiten, wie ein erwachsener Mann, der jetzt mindestens 1,70 groß ist, eine Klapperschlange auf zwei Haken ins Gesicht kriegt. Weil auf zwei Haken liegen die Tiere eigentlich gut, außer ich halte die Haken völlig falsch, also zu steil oder so. Dann würde sie aber zu demjenigen hinrutschen und springt ihn noch lange nicht an. Wenn die von den Haken absteigt, also sich fallen lässt, das tun manche, dann liegt sie auf dem Boden, wie kommt sie dann ins Gesicht, weil fliegen kann sie nicht. Zweite Variante war, das Tier ist rausgenommen worden, weil man eine nicht gefressene Futterratte rausnehmen wollte. Warum the hell mache ich das mit jemand, der nicht sachkundig ist, also der mit Schlangen nichts zu tun hat? Nachts.
Den Kumpel meinst du?
Ja. Mhm. Und seit gestern kenne ich die dritte Variante, nämlich nicht wörtlich, aber der Spur nach Zitat Halter, wenn der Vollpfosten zu blöd ist, einen Schlangenhaken zu halten, ich hab's ihm ja gesagt, und dann guckst du mal eben auf dein Handy und dann macht der einen Scheiß. Also mit einer zutiefsten Menschenverachtung sich auch noch lustig zu machen, ja, jetzt hat er seine Strafe gekriegt, weil er für sein Leben entstellt ist und also mir rollen sich da sämtliche Zehennägel auf.
Das hat er auch im Video gesagt?
Das hat er in einem Video gesagt und das gibt's auch schriftlich von ihm. Also das ist schon was, wo ich halt sage, ich kenne dich nicht, aber was bist du für ein Mensch? Also wie tickst du, dass dir das völlig egal ist, wenn dein Tier fast zum Tod von einem Spätzle von dir geführt hat?
Na, das kann ja zu Schadensersatzforderungen kommen, oder?
Ja, also soweit ich weiß, wird da polizeilich ermittelt. Da ist es natürlich auch spannend, dass man jetzt drei Unfallhergänge hat, die sich widersprechen. Und das wird sicherlich von der Recherche und von der Ermittlung her spannend werden. Ich hoffe nur, dass es nicht darauf rausläuft, dass man es einfach jetzt sagt, man kann es nicht beweisen oder versandelt, dass es versandelt und dann nichts passiert. Weil ich bin schon der Meinung, dass eine Tierhaltung, in der auch öffentlich durch die Videos fahrlässig, grob fahrlässig mit Tieren umgegangen wird, dass da keine Zuverlässigkeit da ist und auch keine Sachkunde. Und dass so eine Tierhaltung beendet werden muss.
Aber das Veterinäramt war ja schon vor Ort und hat praktisch die Haltung begutachtet und für okay, also etwas nachbesserungsbedürftig angesehen, aber die Tiere haben sie ihm gelassen.
Also ich habe diese Zeitungsartikel gelesen. Zum einen frage ich mich, warum während einer polizeilichen Ermittlung die Veterinärbehörde über die Zeitung ankündigt, wann sie bei dem Herrn aufschlägt. Ist mir also völlig unverständlich und auch nicht im Ansatz nachvollziehbar. Aus den Videos des Halters kann ich definitiv sagen, hätten die genau hingeguckt, hätte es nicht Kleinigkeiten zu bemängeln gegeben, sondern dann wären die Terrarien zu klein, der Umgang mit den Futtertieren wäre fürchterlich und allein das hätte gereicht, um zu sagen, Freund, die Tiere kommen zumindest erstmal weg. Und wenn ich dann in der Zeitung lese, dass irgendein Behördenmensch davon erzählt, dass dieser junge Mensch ja die Inhalte der Sachkundeschulungen, die er ja nie gemacht hat, förmlich aufgefressen hätte, steht wörtlich in diesem Zeitungsbericht, dass der ja quasi super schlau ist und alles weiß und alles kann, dann darf ihm nicht passieren, dass ein Mensch, der nicht mit den Tieren umgehen kann, überhaupt anwesend ist, wenn er ein Terrarium aufmacht. Es darf ihm nicht passieren, dass er mal eben aufs Handy guckt. Er darf auch seinem Spätzle, wie er jetzt behauptet, nicht einen Schlangenhaken in die Hand drücken. Und er darf, das will ich ihm jetzt nicht unterstellen, aber es wäre eben denkbar, auch nicht mit dem Tier rumfuchteln und andere Menschen mit seinen Videos in die Irre führen, indem er so tut, als wäre das das Normalste auf der Welt. Und wie man dann als Behördenmitarbeiter sagen kann, ist doch alles super. Scheiße, dass jetzt einer im Sterben liegt oder verstümmelt ist für den Rest seiner Tage. Also für mich ist das völlig unverständlich, das ist für mich völlig fachfremd. So ein Arbeiten und so ein Vorgehen kenne ich nicht. Also, und ich mache jetzt 30 Jahre gemeinsam mit Behörden meinen Job. Und ich habe in vielen Bundesländern schon ausgeholfen. Das zeugt für mich von entweder völliger Ignoranz oder von behördlich fehlender Fachkunde. Und zwar beim Veterinäramt wie bei den Sicherheitsbehörden, also öffentliche Sicherheit und Ordnung, was auch immer da gerade Ordnungsamt zuständig sein mag. Und dann frage ich mich, ob man in diesem Bundesland so wenig Geld hat, dass man nicht einen Sachverständigen mitnimmt. Weil der hätte ihnen erzählt, was Sache ist.
Und ich wollte fragen, holt man da nicht jemanden wie dich dazu?
Doch, das ist das Normalste auf der Welt und es gibt Sachverständige. In Rheinland-Pfalz würden mir allein 3 einfallen, die man ohne weiteres hätte dazu holen können, ohne auch das Bundesland in die Verarmung zu treiben. Und für mich ist das Strafvereitlung im Amt und völlige Ignoranz, das ist Rechtsbeugung, das kann so nicht sein. Und ich bin schon der Überzeugung, dass sich die Behörden in Kaiserslautern diesen Vorwurf gefallen lassen müssen. Weil das, was die da gemacht haben, ist Dilettantismus hoch 5, der von Behördenseite mindestens genauso verwerflich und mistig ist wie der Dilettantismus dieses Halters mit seinen selten doofen Kommentaren. Also ganz ehrlich.
Und auch noch die Haltung. Ne? Ich wollte jetzt nochmal zu den Futtertieren kommen. Da gibt es ja ein Video, wo die lebend zusammengepfercht in so einem Plastikterrarium sitzen. Und es gibt Videos, wo er sie lebend füttert. Und es gibt ja dieses Gesetz, dass Tiere eigentlich nicht, also Tiere mit Wirbelsäule, erzählst du.
Also das ist kein wirkliches Gesetz, sondern im Grunde sagt das Tierschutzgesetz, dass sich Tieren Schmerzen, Leiden und Schäden, also auch das Verfüttertwerden, nicht zufügen darf, wenn kein vernünftiger Grund besteht. Ich kenne diese Fütterungsvideos auch und da sagt er ja, er verfüttert jetzt lebende Tiere quasi fürs Video, also zur Belustigung Dritter. Obwohl die aufgetaute Tiefkühlmäuse fressen.
Weil das genau. Sieht man in einem anderen Video.
Genau, also da ist definitiv der vernünftige Grund weg. Und es gibt eben Rechtsprechung, unter anderem ein Urteil aus München vom hiesigen Verwaltungsgericht, dass wenn ich als Tierhalter die Option habe, einer Maus das zu ersparen, dann muss ich sie wahrnehmen. Und wenn die Tiere also Frostfutter fressen, dann habe ich auch Frostfutter zu verfüttern. Und jetzt gibt es im Tierschutzgesetz den Paragraph 17. Der beschäftigt sich mit Rohheit, mit niederen Beweggründen und mit Grausamkeit. Und wenn ich einer Maus das Sterben am Schlangengift zumute, das ist bestimmt weniger schön, als fachgerecht getötet zu werden. Und wenn ich das mache, um ein Video zu posten, um wieder mal der Held zu sein, dann ist für mich dieser Tatbestand ganz klar erfüllt. Also lieber Gruß an die Staatsanwaltschaft in Kaiserslautern, guckt euch mal das Tierschutzgesetz an. Und auch ich habe dieses Video gesehen mit diesen Rattenböckchen, wie er sie nennt. so kann ich die Tiere nicht vielleicht halten, ja, transportieren.
Ja, aber nicht
aber wenn man keine Einstreuung, kein Futter mehr sieht vor lauter Tieren, die da gestapelt sind, dann ist diese Haltung tierschutzwidrig und der Umgang ganz offensichtlich auch.
Wir werden ja die Links von diesen Videos in unseren Shownotes verlinken, ne?
Ja, ich meine, das ist mir ganz wichtig. Ich will hier nichts behaupten, was ich nicht beweisen kann. Und allein die Art und Weise, wie sich dieser Mensch äußert, über seine Haltung, über den Umgang mit den Tieren und jetzt auch über das Unfallsopfer, dann entbehrt es für mich einfach jedweder Grundlage, so einen Menschen ja nicht nur Giftschlangen, sondern auch potente Giftspinnen halten zu lassen. Das müsste man dringend überdenken. Und jetzt haben wir halt leider das Problem, dass Kaiserslautern in einem Bundesland liegt, das kein Gefahrtiergesetz hat. Das ist jetzt in diesem einzelnen Fall mal traurig. Für die Halter dort ist es klasse. Und ich bin auch nicht zwingend der Meinung, dass man überall ein Gefahrtiergesetz haben muss, wie bei uns in Bayern. Aber solche Menschen provozieren das und solche Aussagen provozieren das auch. Das heißt, der ganze Rest leidet wieder mit. Aber auch wieder Tipp an die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Kaiserslautern. Es gibt Vorgaben, die auch bei euch gelten, nämlich das Polizeirecht und das Chemikalienrecht. Und das Polizeirecht schließt gefährliche Tiere und den Umgang mit gefährlichen Tieren, ich habe es extra nochmal nachgelesen, ein. Könnte man anwenden, wenn man wollte. Das Chemikalienrecht geht mit Stoffen um, die für andere Menschen problematisch sind. Da fällt Schlangengift auch drunter, könnte man anwenden. Und noch viel spannender, es gibt eine Leitlinie oder eine Gefahrenvermeidungsvorschrift, die eigentlich von den Versicherern mal ins Leben gerufen worden ist und sich nominell mit der Haltung von Tieren in Zoos beschäftigt. Im Text steht aber drin, dass es nicht nur für die Zootierhaltung, sondern auch für private Haltung zur Anwendung kommen muss. Sind wir wieder bei der Haftpflichtversicherung, weil sonst die Versicherung nicht zahlt. Und sie wird, nach meiner Einschätzung, in diesem Fall nicht zahlen.
Muss man eine Haftpflichtversicherung haben?
Das hängt vom Bundesland ab und von der jeweiligen Gesetzgebung. In Bayern braucht man sie, auch in Berlin braucht man sie. Es gibt auch ganz viele Bundesländer, in denen gefordert wird, dass man Mitglied in diesem schon genannten Serumdepot Deutschland ist, um eben die Sicherheit im Hintergrund zu haben, dieses Antiserum ist irgendwo greifbar und erreicht mich.
Aber in Rheinland-Pfalz, wo er ist, ist da die Haftpflicht erforderlich?
Nein, weil es ja keine Regel gibt.
Ach so, okay.
Aber ich meine, jeder Mensch, der ein Tier hält, das irgendwas kaputt machen kann, also ein Pony, das beim Ausreiten den Gartenzaun meiner Nachbarin umrennt, der hat eine Haftpflichtversicherung. Jeder Hundehalter hat eine Haftpflichtversicherung. Wenn ich Tiere habe, mit denen schwere Unfälle passieren können, brauche ich die, weil sonst werde ich meiner Lebtag nicht mehr froh. Und auch hier nochmal ein Hinweis, nur weil jemand Geringverdiener ist, zum Beispiel, das weiß ich jetzt in diesem Fall nicht, und vielleicht sogar sagt, oh, das kann ich ja niemals bezahlen. Der Staat ist selten naiv, wenn er in so einem Fall nicht wie in anderen Fällen sagt, okay, dann zahlst du eben diese Millionensumme und wir reden hier über viele hunderttausend Euro, die das bis jetzt gekostet hat, abstottert.
Dann, mit dem Einsatz und ja, ohne die Schadensforderung von dem
nein,
Getroffenen.
Nein, schon mit der Schadensforderung, die er hoffentlich stellt, aber ein Hubschrauber in der Luft, ein Feuerwehrfahrzeug, das die Strecke München-Stuttgart mit Blaulicht hinbrezelt, der Krankenhausaufenthalt, die Notarzteinsätze, auch die behördlichen Kontrollen, das summiert sich ganz gewaltig. So ein Hubschrauber in der Luft wird pro Minute abgerechnet. Ich weiß jetzt zwar nicht, was die Minute kostet, aber das sind nicht 2,50 Euro.
Der Halter, der hat ja einen Betreuer, weil der an Asperger-Autismus leidet. Ne? Das ist ja nochmal ein Faktor bei der ganzen Geschichte.
Im Grunde
wird dann der Betreuer nicht haftbar gemacht?
Nee, glaube ich nicht. Aber wie soll ich sagen, nur weil jemand einen Betreuer hat, ist er ja nicht irre. Aber man kriegt einen Betreuer jetzt auch nicht, weil man Schnupfen hat. Und in Bayern zum Beispiel würde man sich einen potenziellen Tierhalter schon angucken, ob der auch psychisch zum Beispiel in der Lage ist oder auch physisch mit den Tieren umzugehen. Es geht ja nicht nur um Sachkunde, sondern auch um Zuverlässigkeit. Und Zuverlässigkeit ist in manchen Fällen, ich weiß nicht, ob das beim Asperger-Syndrom der Fall ist, zumindest in Frage zu stellen, wenn es ein Level erreicht hat, dass ich einen Betreuer brauche, weil dann kann ich ja offensichtlich Teile meines normalen Lebens nicht komplett erfüllen, braucht er Hilfe. Ich will das jetzt gar nicht so hinstellen, dass der Halter irgendwie sein Leben nicht auf die Reihe kriegt. Das kann ich nicht beurteilen, ist auch nicht mein Job. Aber man müsste zumindest angucken, ob man von einer Zuverlässigkeit ausgehen kann bei jemandem, der ein Problem hat von diesem Ausmaß. Ich kenne Asperger-Syndrom-Menschen, die ohne weiteres ihre Jobs machen, die ihr Leben managen und für die das Syndrom sogar ein Vorteil ist, weil sie leichter lernen, weil sie super neugierig sind und so weiter. Also das hat auch Vorteile, aber jemand, der einen Betreuer braucht, würde in den meisten Bundesländern keine Erlaubnis kriegen. Ist aber auch so eine kleine Gesetzeslücke, weil es steht ja nur drin, die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten haben. Und für mich gehört da auch dazu, die physischen und mentalen Voraussetzungen müssen gegeben sein, dass ich meine Tiere ordentlich versorgen kann und Unfälle vermeiden.
Wo können denn künftige Halter überhaupt lernen, wie der richtige Umgang ist?
Also da gibt es den Sachkundenachweis Gefahrtiere, den zum Beispiel der VDH und die DGHT, also sind zwei große Tierhalterverbände, DGHT der größte Reptilienhalter- und Terrarianerverband. Die bieten die Gefahrtierschulungen für Privathalter an. Wir hier als Gefahrtierschulungszentrum machen das bewusst nicht, weil es ja abgedeckt ist. Wir machen das für Tierärzte, für Zootierpfleger, für zukünftige Tierärzte und Tierrettungen. Also die Bundeswehr, glaube ich, sogar auch. Genau, die Bundeswehr auch. Aber das ist ja im Grunde kein Sachkundenachweis, sondern ein Training. Mhm. Aber im Grunde gibt es die Möglichkeit, Sachkunde zu erwerben. Mhm. Und es gibt auch für meine Begriffe eine sehr gute Chance, dass man diesen Nachweis nicht geschenkt kriegt, sondern echt was lernen und dafür tun muss. Und ganz, ganz, ganz viele, die meisten, haben diese Schulung gemacht, haben die Prüfung abgelegt. In Bayern kannst du gar keinen Antrag stellen, ohne so einen Sachkundenachweis zu haben. Man muss aber auch dazu sagen, egal wo du ihn machst, die Behörde ist nicht verpflichtet, ihn anzuerkennen, sondern kann das auch nochmal vertiefen wollen. Völlig legitim, absolut okay.
Da möchte ich gleich überleiten, wenn du sagst Antrag stellen, zum Tier des Monats. Habt ihr hier Klapperschlangen zur Vermittlung?
Wir haben gerade Klapperschlangen, aber die sind beide oder alle noch nicht zur Vermittlung. Die einen sind aus einer illegalen Tierhaltung, die wir vor ein paar Wochen mitten in der Nacht ausgeräumt haben und sind noch beschlagnahmt. Und die andere ist auch nur zur Verwahrung bei uns, weil ihr Besitzer gerade auf Staatskosten für eine Zeit lang Urlaub macht. Also er ist im Gefängnis und das Tier ist eben von seinem Nachbarn notdürftig versorgt worden und wir haben es jetzt in und, Pflege.
Und was war das für eine Aktion in der Nacht?
Ich bin angerufen worden, dass Affen in der Wohnung festgestellt worden sind und Terrarien. Und wir haben uns das dann an demselben Abend noch angeguckt mit der Polizei und da gab es in den Terrarien eben auch eine ganze Reihe Giftschlangen. Also nicht nur die Klapperschlangen, sondern auch verschiedene Kobras und Lanzenottern und so Geschichten, die illegal gehalten worden sind. Und dann ist völlig klar, du wartest da auch nicht bis am Montag, sondern räumst in der Nacht von Freitag auf Samstag aus.
Braucht es da keinen Gerichtsbeschluss?
Nein, da braucht es keinen Gerichtsbeschluss, weil das Reingehen ist polizeilich gedeckelt, Gefahr in Verzug. Und das Ausräumen einer nicht genehmigten Giftschlangenhaltung in Bayern hat umgehend zu erfolgen, außer man könnte jetzt versiegeln oder so. Und da braucht es keinen Gerichtsbeschluss, da ist dieser Artikel 37 des Landesstrafenverordnungsgesetzes in Bayern ganz klar raus damit.
Mhm. Die waren illegal, sagst du. Ich habe da noch von einem Fall gelesen, 2018, der war hier in Bayern, in Leutstetten. Da hat ein 18-jähriger Mann, der wurde nach dem Kontakt mit einer Lanzenotter ins Krankenhaus eingeliefert, der hat die Schlange auch illegal gehalten. Und da stand, obwohl er nicht direkt gebissen wurde, führte der Kontakt mit dem Gift zu einer schweren Vergiftung. Er musste in ein künstliches Koma versetzt werden und wurde intensivmedizinisch behandelt. Das heißt, man muss nicht mal gebissen werden und kann dadurch schon durch den bloßen Kontakt schwer mit Gift geschädigt werden?
Nein.
Eine Zeitungsente.
Also für mich, nee, ist keine Zeitungsente. Wir haben die Schlangen zum Teil noch bei uns. Wir waren da involviert. Der junge Mann hat unter anderem auch Schlangen illegal in der Schweiz gekauft, illegal mit ihnen die Grenze überschritten und hat die mit Unterstützung seiner Eltern in einem Mietshaus gepflegt. Und er hat offensichtlich zu viele schlechte Beiträge im Fernsehen geguckt, wo Schlangen gemolken werden. Also das Gift ist aufgefunden worden in so kleinen Fiolchen. Und die Schutzbehauptung ist, er hätte eine Schlange irgendwie manipuliert und sie hätte in den Griff des Schlangenhakens gebissen und da wäre noch Gift drin gewesen und er hätte einen Kratzer gehabt. Das mag vielleicht eine kleine Reaktion auf der Haut geben, wenn da Wundschorf drauf ist. Mehr nicht. Und
der war beim Koma.
Ja, das war auch keine Lanzenotter, sondern es war eine Schwarzhalskobra, die noch bei uns lebt.
Es ist doch eine Zeitungsente, Markus, entschuldige.
Ja, da ist halt gelogen worden, dass sich die Balken biegen. Es waren, soweit ich weiß, 2, wenn nicht gar 3 Hubschrauber in der Luft. Der junge Mann wurde ohnmächtig aufgefunden, musste wiederbelebt werden, es musste Haut transplantiert werden. Seine Rechnung bei uns hat er auch nicht bezahlt und der Steuerzahler hat all diesen ganzen Schmarrn bezahlt und passiert ist nichts. Also da war der Landkreis...
Der hatte keine Konsequenzen, oder was?
Nein, das war ja so ein armer Bur. Also klingt jetzt bescheuert, aber... Das ist ein großes Problem am bayerischen Gefahrtiergesetz, dass es immer auf die Gemeinde abgewälzt wird. So, und wenn du jetzt halt auf der Gemeindeverwaltung arbeitest, dann hast du nicht eine Stelle für gefährliche Tiere, wenn die einmal in 30 Jahren aufplöppen, sondern du bist vielleicht Standesbeamtin normalerweise oder kümmerst dich um die städtischen Grünflächen und dann sagt man, mach du das. Keine Ahnung von der Materie und dann bist du völlig überfordert. Und da kommt häufig auch dabei raus, dass man entweder völlig überreagiert oder die Schulter zuckt und laissez-faire.
Ja, Gott sei Dank sind die Fälle selten. Würde mich aber trotzdem interessieren, dass wir an diesem Kaiserslautern-Fall irgendwie dranbleiben, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Werden da die Verbände irgendwie was unternehmen?
Ja, also wir haben ein Schreiben entworfen, das jetzt noch im Umlauf ist und wir werden das mit den großen Tierhalterverbänden und auch mit der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz, so Gott will, werden wir das rausgeben und wir werden uns damit auch an die Behörden und an die Ermittlungsbehörden in Kaiserslautern wenden und an die Zeitungen, die da so euphorisch über diesen gottgleichen alles wissenden Tierhalter berichtet haben. Die haben offensichtlich keinen YouTube und keinen TikTok. Warum die Polizei das nicht längst gewürdigt hat, ist mir ein Rätsel. Ich meine, mir geht es nicht darum, den jungen Mann
irgendwie verstehe ich schon, ja.
dran zu hängen. Mir geht es auch nicht darum, den in Sicherheitsverwahrung kriegen zu wollen oder so. Das ist alles nicht mein Beritt. Mein Beritt ist aber der Umgang mit diesen Tieren. Das ist mein Job. Und auch Teil meines Jobs ist, so schwierige Themen, die mich betreffen beruflich, differenziert anzugucken. Und da dann auch zu unterscheiden, ist es ein Problem der Gifttierhaltung generell Oder ist es vielleicht eine Hohlbirne, die sich um nichts schert und dann Dinge passieren, die die Öffentlichkeit Unsummen Geld kosten und alle anderen in Verruf bringen. Und da sehe ich mich schon gefordert und da sehen sich auch die Tierhalterverbände gefordert, weil das, was da abgeht, sowohl behördlich als auch von der Tierhaltung und im Nachgang eben diese Kommentare, die dieser Halter ablässt, das sehen wir nicht im Rahmen dessen, was wir repräsentieren. Weil wir wollen gute Tierhaltung, wir wollen sachkundige Tierhalter, wir wollen vernünftige Tierhalter. Niemand von uns sagt, jeder, der gerade mal seinen Namen schreiben kann, sollte Satire haben, sondern wir sind alle durchaus dafür, dass es da Rahmenbedingungen gibt, die eingehalten zu werden haben. Und das ist eigentlich auch die Intention, warum es mir wichtig war, über diesen Fall zu reden.
Aber bist du auch dafür, dass das dann irgendwie alles ein bisschen einheitlicher über die Bundesländer wird?
Das Problem ist halt, wir leben ja seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland in einem föderalen Staat. Das heißt, für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die Gefahrenabwehr, die jetzt nichts mit Militär oder so zu tun hat, sind die Bundesländer zuständig. Und offensichtlich kocht da jedes Bundesland sein eigenes Süppchen. Die Süppchen sind häufig auch, sagen wir mal, Parteibuch oder politisch motiviert. Ne, sieht man an den unterschiedlich strengen Geschichten. Und der Bund hätte jetzt gar nicht die Möglichkeit zu sagen, wir regeln den Umgang mit gefährlichen Tieren. Dass aber ja im Bundesrat die Chefs der Bundesländer regelmäßig beieinander sitzen und auch die Minister der Bundesländer sich regelmäßig treffen, wäre ja eine Chance zu sagen, Jungs und Mädels, lasst uns gucken, welches Gesetz funktioniert am besten, fliegt schon mal die Hälfte raus, und können wir vielleicht bundeseinheitlich eine Regel haben, weil wir haben ja auch Halterhopping. Also wenn in Bayern eine Regel kommt, dann zieht man nach Baden-Württemberg, weil jenseits der Donau darf ich's. Oder wenn ich in Hessen nicht durfte, bin ich nach NRW gezogen, jetzt gibt's da auch ein Gesetz, dann habe ich jetzt in Hessen ein Gewerbe beantragt, weil dann darf ich. Also es gibt schon viele Lücken und viele Probleme, und wenn wir das bundeseinheitlich hätten, dann würden auch die Halter, die es gut machen, sich geschützt fühlen können vor Leuten, die Mist bauen.
Was ist so deine Einschätzung? In welchem Land funktioniert es am besten?
Also ich bin von der bayerischen Regelung bis auf einen kleinen Teil absolut überzeugt, weil die wirklich gut ist, weil sie auch, wenn was passiert, wenn jemand Tiere illegal hält, gut durchdacht ist. Was mir in Bayern nicht gefällt, ist das berechtigte Interesse. Ich muss also, wenn ich einen Antrag stellen will als Bürgerin oder Bürger, muss ich nachhaltig beweisen, warum es für mich elementar wichtig ist, so ein Tier zu pflegen. Das kann fast niemand. Also da ist schon Willkür Tür und Tor geöffnet. Und wenn ich diese Regelung dann auf die Gemeinden abwälze und eben nicht auf die Kreisverwaltung, aufs Landratsamt oder gar auf die Landesregierung, dann überfordere ich Behördenmitarbeiter, die es gar nicht beurteilen können. Das ist, was mich an Bayern stört. Aber ansonsten ist die Regel super. Ich kann mit der wunderbar leben. Ich finde die wirklich gut durchdacht. Was mir auch gut gefällt, ist die Regelung in Berlin zum Beispiel, die sogar dezidiert sagt, wenn ich alle Voraussetzungen im positiven Sinne erfülle, dann kriege ich erstmal eine befristete Erlaubnis und dann guckt sich die Behörde das vor Ort an und dann darf ich. Und das finde ich hervorragend, weil bei uns ist halt schon so der Nachteil, es gibt illegale Giftschlangenhalter, weil ne, wenn ich keine Chance habe, mache ich es halt so. Die Tiere sieht man nicht. Ein Kakadu höre ich kreischen. Oder ein Hund, mit dem muss ich Gassi gehen. Meine Königskobra lebt im Terrarium. Die sieht niemand, wenn ich das nicht will. Und deswegen kommen hier immer noch so Fälle vor. Und die sind sicherlich auch nicht weniger geworden, weil, ne, wenn ich was unbedingt will, kann sein, ich mache es halt trotzdem. Das ist wie so ein geklauter Picasso im Keller. Aber was ich definitiv sagen kann, und ich denke, da gehe ich auch konform mit den Tierhalterverbänden und meiner Überzeugung, wie Tierschutz aussehen muss, dass es wie bei der Positivliste auch Regeln braucht. Die dürfen auch ruhig streng und knackig sein. Aber Bürger und Bürgerinnen müssen die Chance haben, gemäß dieser Regeln Dinge tun zu dürfen, die dann der Behörde die Möglichkeit zu überwachen. Weil jetzt haben wir eben Kellerhaltungen, die keiner kennt und wo es vielleicht auch mal dumm geht. Ne? Wie in Landkreis Starnberg damals mit dem jungen Kerl. Wusste keiner. So, und dann liegt einer im Krankenhaus. Und was haben wir gewonnen? Nix.
Außer einen schlechten Ruf.
Genau.
Ja, spannender Einblick, Markus. Wir gehen weiter in unserer nächsten Folge, und zwar die Folge 10. Da geht es dann aber um das bereits angekündigte Thema, nämlich um die Vermittlung eurer Schützlinge. Was man als Bewerber wissen muss, welche Auskünfte, Unterlagen etc. man vorweisen muss, das alles erfahrt ihr in Schuppen und Schicksale, gerettet und vermittelt. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Ciao, servus und baba.
Für Gott.
Reptilien-Auffangstation München. Der Podcast. Yeah.